Du warst sogar bundesweiter Koordinator der DT64-Freundeskreise, wenn ich richtig informiert bin. Wie wird man das eigentlich?
Na, das war damals keine Wahl, sondern es war ein längerer Prozess. Als im September 1990 DT64 abgeschaltet wurde, gab es ja die ersten Demonstrationen. Ich war dabei, als in Dresden vor dem Kulturpalast über 2000 Leute standen und dann auch über Nacht blieben, die Straße blockierten, allerdings die Straßenbahn durchfahren ließen, die Autos durften nicht weiterfahren. Und da gab es dann, als am nächsten Tag abends um 20 Uhr verkündet wurde, dass DT64 wieder auf die alten Frequenzen aufgeschaltet wird, den Vorschlag von Achim Weber, der dann sagte, wir müssen zur Erhaltung von DT64 einen Verein gründen, wir sollten dort einen Freundeskreisverein gründen. Dann dauerte es noch ein paar Monate, bis es dann Wirklichkeit wurde. In Chemnitz trafen sich um Pfingst rum Ronald Kilper mit ein paar Freunden und sagten, jetzt gründen wir einen Freundeskreis, gehen den auch beim Amtsgericht eintragen und versuchen uns für die Erhaltung von DT64 einzusetzen. Und von Chemnitz ausgehend gab es dann verschiedenste Initiativen, so in Dresden eine Anhörung, damals im Hygienemuseum mit über 150 Leuten, von der auch DT64 live berichtete und im Nachgang dann die Gründung auch des Dresdner DT64-Freundeskreises. Es gründeten sich immer mehr Freundeskreise und die Dresdner machten sich dann unter anderem auf den Weg, auf die Suche, wie kann man DT64 erhalten, gingen zum damals frisch gegründeten MDR, der noch nicht sendete, aber schon einen Intendanten hatte, Udo Reiter. Und die Leute vom MDR sagten, wir können nichts tun, geht doch bitte zur Landesmedienanstalt, die gerade gegründet wird. Wir gingen zu den Vertretern der Landesmedienanstalt, die sagte, wir können nichts tun, geht doch bitte zur Staatsregierung. Die Staatsregierung sagte, wir können nichts tun, geht doch bitte zum MDR. Und als wir einmal diesen Kreis durch hatten, sagte ich und beschloss ich für mich, ich muss mal die Gesetze lesen, ich muss mal Bundesverfassungsgerichtsurteile lesen und vor allen Dingen müssen wir es schaffen, über Dresden hinaus gemeinsam aktiv zu werden und die Leute, die verschiedenen Initiativen miteinander zu verbinden, sodass nicht jeder in seinem Bundesland diesen Weg noch einmal extra macht. Und so kam es dazu, dass es zu einer Verbindung zwischen einzelnen Freundeskreisen gab, die damals im Wesentlichen per Telefon, Handys gab es ja noch nicht, oder per Fax miteinander kommunizierten. Und aus den verschiedenen Freundeskreisen heraus wurden dann Leute mit benannt, die die Zeit hatten oder den Willen hatten, sich miteinander abzustimmen. Und einer der Vertreter des Dresdner Freundeskreises, da gab es 3, 4, die für diese bundesweite Arbeit mit zuständig waren, war ich. Und da ich mich dann eben um Gesetze, um Verfassungsgerichtsurteile und solche Sachen mitgekümmert habe, wurde ich dann für diesen Bereich mit in diesem bundesweiten Netzwerk aktiv. Aber das war sozusagen Engagement aus Selbstinteresse heraus. Es war keine Abstimmung, keine Berufung, sondern jeder konnte in seinem Bereich, was ihn dort interessiert hat, mit aktiv werden und mit anderen gemeinsam bundesweit dann auch agieren.
Damit hast du auch schon ganz gut eingeführt in das Wirken dieses DT64-Freundeskreises. Diese Erfahrung hast du jetzt auch in einem Buch zusammengefasst. Der Titel ist Jugendradio DT64 und die DT64-Freundeskreise. Du nennst es im Untertitel dann auch die Jugendbewegung zum Erhalt des DDR-Jugendradios. Diesen nimmst du in den Blick. Das Buch ist allerdings schon 1995 geschrieben wurde und jetzt erst, also 25 Jahre später, veröffentlicht. Wie kam es zu diesen 25 Jahren Unterschied? Warum hat es so lange gedauert?
Na, weil ich über den gesamten Zeitraum keinen gefunden habe, der bereit war, diese Zusammenfassung zu veröffentlichen. Also ich habe es ja 1995 geschrieben. Im Wesentlichen war das ein persönlicher Rückblick, weil ich für mich verstehen wollte, was ist damals in den DT64-Freundeskreisen passiert? Wieso sind da so viele junge, aber auch ältere Leute zusammengekommen? Warum haben die sich für DT64 eingesetzt? Wieso wurde DT64 kurzzeitig dann beim MDR weitergeführt und dann langfristig in ein ganz anderes Programm umgewandelt? Das habe ich da damals bis 1995 zusammengeschrieben und hatte dann verschiedene Verlage angesprochen. Aber bis zum letzten Jahr hat sich dort keiner gefunden, der das veröffentlichen wollte. Nun hat sich die Rosa-Luxemburg-Stiftung von Sachsen erklärt, dort einen entsprechenden Druckkostenzuschuss zu geben und hat das Buch mit mir gemeinsam in die Öffentlichkeit gebracht.
Das erklärt die 25 Jahre Abstand. Die Motivation hast du schon ein bisschen rausgearbeitet. Wenn man diesen Abstand von 25 Jahren hat und nochmal Dinge liest, die man vor 25 Jahren geschrieben hat, geht es vielleicht, also kann ich mir das zumindest vorstellen, so, dass man denkt, naja, das würde ich jetzt anders schreiben oder das war überzogen. Gibt es Einschätzungen im Buch, die du anders siehst? Hast du sie verändert? Gibt es da eine Veränderung?
Also am Buch habe ich keine Veränderung vorgenommen, weil ich für mich beschlossen habe, auch mit denjenigen, mit denen ich es herausgegeben habe, es soll für seine Zeit stehen. Es ist damals geschrieben worden und dann hätte ich an einige Kapitel herangehen müssen. Also zum Beispiel gab es die Einschätzung, dass DT64 mitgezeigt hat, dass wenn man sehr geschickt politisch, parlamentarisch, aber auch außerparlamentarisch agiert, doch für entsprechende Veränderungen sorgen kann. Im Nachgang hat sich für mich gezeigt, dass so einfach Veränderungen in der bundesrepublikanischen Gesellschaft doch nicht möglich sind und sehr oft starke politische Interessengruppen, auch Lobbyinteressen dahinter stehen, sodass man selten das Sinnvolle umsetzen kann.
Heiko Hilker war bundesweiter Koordinator der DT64-Freundeskreise. Einer, der damals ebenfalls Teil einer solchen Initiative gewesen ist, ist Alexander Pelemann, unter anderem Radiomacher auch bei einer Sendung von Korax, vor allem aber auch Herausgeber des Zonix-Magazins, ein Magazin, das sich vor allem mit Subkultur im Ostblock oder ehemaligen Ostblock auseinandersetzt. Wir hören mal Alex Pelemann mit seinem Blick auf DT64.
Also für mich war das die Lebensader der popkulturellen Informationen, einfach aus dem Grund heraus, dass ich 1986 mehr oder weniger zwangsweise zurück nach Torgelow musste, wo ich herkam, eine Kleinstadt im Nordosten, wo man eben nicht im Gegensatz zu Frankfurt oder Westsender empfangen konnte und dann aus SFB die Independent Charts hören oder ähnliche Sachen, sondern man war dann auf DDR-Rundfunk angewiesen, zumindest wenn man auf UKW in einigermaßen Qualität empfangen wollte. Und DT64 entwickelte sich dann ja gerade zu einem spannenden Sender, also 86 ausgebaut, zu einem fast Vollsender mit diesen ganzen neuen Sendungen, Paroktikum und so weiter. Also den Sendungen, wo eben auch schräge Post-Punk, New Wave, Punk, Hardcore, was weiß ich was, Klänge abgebildet wurden, unter anderem eben auch aus der DDR, was Neues war. Und das war im Grunde mein einziger Zugang, den ich dann noch zur Popkultur hatte, auch als Informationsquelle. Es gab ja keine vernünftigen popkulturellen Printmedien, die jetzt eine wirkliche Relevanz hatten. Und das wurde dann also zu meinem Herzschlaggeber. Gerade mit Sendungen wie Paroktikum, also es waren, die Sachen waren mir so wichtig, dass ich sogar Konzerte verließ in Berlin, um dann unter anderem das Einschutz der Neubauten-Spezial beim Paroktikum zu hören.
Sagt Alex Pelemann über seine Beziehung zu DT64, ehemaliger Jugendradiosender. Wir haben weiterhin noch am Telefon Heiko Hilker. Heiko, im Gegensatz zu dem, was Alex Pelemann hier beschreibt, gibt es immer mal wieder die These, dass DT64 was anderes gewesen ist, nämlich, ich zitiere das, ein Farbtupfer ohne Wirkung. Was würdest du dem vielleicht entgegensetzen?
Für mich hat DT64 Wirkung zum einen dadurch, da ich mit Alexander Pelemann vergleichen kann. Ich habe in Dresden studiert und da war es das Programm, das ich hören konnte und das auch verschiedene Musikrichtungen wieder gespielt hat. Und besonders haben mich da auch die Spezialsendungen interessiert. Aus meiner Sicht ist DT64 Mitwirkung geblieben. Also DT64 hat gezeigt, was für ein Journalismus möglich ist, was unter den Bedingungen einer Pressefreiheit, insbesondere auch einer inneren Pressefreiheit möglich ist, weil die Journalistinnen und Journalisten von DT64 haben sich an einen ureigenen Auftrag des Journalismus gehalten. Also sie haben versucht, die Meinung, die Stimmung, die Auffassung in der Gesellschaft zusammenzutragen, an die Regierenden heranzutragen und das, wie die Regierenden darauf reagieren, es wieder zu spiegeln. Und die haben es nicht bloß in einer Oberflächlichkeit getan, sondern sie sind aus meiner Sicht auch einem Vielfaltsauftrag gerecht geworden, und zwar in der Art und Weise, dass sie bei den Informationen und Hintergründen eine Tiefe und Qualität geboten haben, Meinungsverschiedenheiten darzustellen, sodass man sich selbst eine Meinung bilden konnte. Also sie haben Standards für Journalismus gesetzt, und wenn man jetzt im Nachgang dort Sendungen hört, wie zum Beispiel die Politmagazinsendung Raschauer, die von 18 bis 19 Uhr lief, hat man doch Beispiele, wie Journalismus auch heutzutage noch gestaltet werden könnte. Sie hatten eine besondere Hörer-Macher-Beziehung, also in einem Zeitalter, wo es noch keine sozialen Netzwerke gab, auf denen man kurz und direkt miteinander kommunizieren konnte, hat man aber miteinander kommuniziert und der DT64-Freundeskreis aus Dresden hat jährlich Treffen organisiert von Macherinnen und Machern des Programms als auch den Hörerinnen und Hörern, wo sich 300, 400, 500 Leute in einer Jugendfreizeiteinrichtung über ein Wochenende getroffen haben und zum einen über das Programm ausgetauscht haben, über ihre Ansprüche an politische Berichterstattung, aber auch an Musikberichterstattung, an Spezialsendungen und so weiter und so fort, aber auch gemeinsam Konzerte veranstaltet haben. Und für mich hat sich dort ein Umgang miteinander gezeigt, also auch sowohl zwischen den Macherinnen und Machern des Programms als auch zwischen den Aktiven in den Freundeskreisen. Es ging nicht darum, wer hat Recht, sondern machen wir etwas gemeinsam und wir haben versucht, gemeinsam aus Erfahrungen zu lernen, also was funktioniert, auch mit welchen Aktionen kann man in die Öffentlichkeit gehen oder auch nicht. Also von der Warte aus würde ich sagen, DT64 hat etwas hinterlassen und es gibt dort aus meiner Sicht einen sehr guten Kommentar einer Journalistin, damals der jungen Welt von Petra Hennecke, die deutlich machte, dass aus ihrer Sicht damals die DT64-Gemeinde Mut gemacht hat in Ost und West für alle Kämpfe, die gegen das eingefallene bundesrepublikanische System noch auszufechten sind und wie man insbesondere bei diesen Kämpfen geschickt die übliche Mitte des Parlamentarismus, aber dazu auch die Mitte des Außerparlamentarismus nutzen kann.
In deinem Buch zitierst du auch, so lässt du auch die Junge Union zu Wort kommen aus dem Jahr 1992. Das gibt zumindest da die Verweise. Die schreiben, dass der Sender, oder die, es gab eine Pressemitteilung mit Sicherheit, dass der Sender ein Sprachrohr der ehemaligen FDJ gewesen sei, dass man das mit aktueller Musik und poppiger Aufmachung nur kaschiert habe. Und dann, also 1992, sei man dazu übergegangen, ich zitiere das auch weiter, mit denselben Leuten wie damals nur negative Stimmung zu verbreiten und den bevorstehenden Weltuntergang zu suggerieren. Zum Beispiel der Landesvorsitzende der Jungen Union in Thüringen. Der Bundesgeschäftsführer der Jungen Union meinte, das ist ein Überbleibsel einer vergangenen Epoche, also DT64, der immer noch einer sozialistischen Ideologie nachtrauere. Wie seid ihr denn damals mit solchen Gegentönen von Seiten der Jungen Union umgegangen? Hat das eine Rolle gespielt?
Na, wir haben sie zur Kenntnis genommen. Es waren ja auch Auseinandersetzungen im politischen Raum und es waren ja nicht die Einzigen, die diese Sichtweisen mit eingebracht haben, aber vieles von dem, was sie dann sagten, stimmte ja auch nicht. Es waren ja nicht mehr dieselben Leute. Es war ja das erste Ost-West-Jugendradio, weil viele Leute aus westdeutschen Bundesländern rüberkamen und bei DT64 mitgemacht haben, schon 1990, 1991. Es gab Leute, die dort auch ihre Spezialsendung gekriegt haben und diese im Programm gemacht haben. Also es war nicht mehr der FDJ-Sender. Es waren natürlich Leute dabei, die damals, also vor 1989 auch, für DT64 gearbeitet haben und die auch in der Folgezeit weiter Journalismus betrieben hatten, aber und bei DT64 Journalismus gemacht haben. Aber wir haben ja mitbekommen aus unserer Sicht, wie sich der Journalismus von DT64 von 1988, 89 bis 90 wesentlich verändert hat. Und da war DT64 ja nicht das einzige Programm. Es war eines der frühesten Programme, das da wesentlich schneller Ansprüche von Journalismus erfüllt hat, die eben dazu geführt haben, dass das Programm im Gegensatz zu früher wesentlich höhere Reichweiten hatten. Zum Schluss hatte man Tagesreichweiten von über 50% in der Zielgruppe. 1987, 88 waren es 8%. Also es hätten ja nicht Leute das Programm gehört, wenn es nicht ihren Nerv getroffen, ihre Ansprüche getroffen hätte. Wenn man so weitergeht, könnte man jetzt bei einzelnen öffentlich-rechtlichen Sendern nochmal durchgehen, wer war denn damals bei DT64 und dann wird man feststellen, dass 2009 zum Beispiel Frank Eichmann für die ARD, für den MDR in Washington war und dort von der Inauguration von Obama berichtet hat. Andere waren Auslandskorrespondenten in der Sowjetunion, in Paris und so weiter und so fort. Das heißt, es gab doch eine ziemliche Breite von Journalistinnen und Journalisten, die dann den, ich sag mal, neuen Ansprüchen des Journalismus, der inneren Pressefreiheit, wie sie dann auch gefordert wurde, gerecht geworden sind in ihrer Berichterstattung.
Auch deswegen seid ihr in Dresden auf die Straße gegangen. Es sind einige tausend Demonstrierende zum Beispiel im November 91 zusammengekommen. Dann hat wenig später die damalige Hörfunkdirektorin erklärt, dass der MDR den Sender DT64 ein halbes Jahr auf den Frequenzen weiter ausstrahlen möchte. Und dann ein halbes Jahr später hat der MDR entschieden, dass man die Ausstrahlung auf UKW von DT64 beendet. Nochmal ein Jahr später hieß das Ganze dann Sputnik, heißt es ja auch noch heute. Ich habe noch ein kleines Zeitdokument rausgegraben, nämlich die finalen Worte von einem, den wir immer schon mal wieder hier in den letzten Minuten beim Namen gehört haben, nämlich von Lutz Schramm, der Sendungsmacher von Paroktikum, der das Ganze, ich glaube, es war im Februar 1993, wie folgt in seiner Sendung anmerkte. This is Rockin' Radio. Do it like this.
Konsequent. Und das war's, liebe Leute. Das Paroktikum stellt seine Arbeit ein. Nachdem ja bereits im Dezember 92 ein bisschen Schluss war, ist es nun ganz und gar geschafft. Das dröhnende Geschepper entarteter Kapellen aus Provinzen und Metropolen findet nicht mehr statt. Nicht mehr in dieser unästhetischen Ballung von 2 Stunden. Und da kann Herr ORB doch immerhin von einer gelungenen Leistung sprechen. Das Paroktikum hat ja einige Zeiten überlebt. Ich kann das auch gut verstehen, denn schließlich sind die paar Hörer und Hörerinnen lange kein Grund, all den Millionen anderen, die in dieser Zeit ihr großes Interesse an allgemeingültiger, angepasster Artigkeit pflegen wollen, eine Befriedigung ihrer Interessen zu versagen. Ihr, die ihr zuhört, zahlt vielleicht nicht mal Rundfunkgebühren oder kauft keine koffeinhaltigen Süßgetränke oder seht kein weltkulturelles Videoclip-TV. Vielleicht seid ihr sogar ein bisschen gebildet oder tolerant. Erstens Pfui und zweitens braucht ihr das Radio dann eigentlich doch überhaupt nicht. Lest einfach Wochenmagazine, kauft euch Bücher oder Schallplatten oder bleibt am besten ganz unter euch. Keiner will euch haben. Wenn ihr wenigstens ein bisschen marktwirtschaftliche Macht hättet, wie die Metal-Fans oder die Disco-Kids. Aber nichts von alledem. Der einzige Vorzug, den ihr ins Feld führen könnt, ist, dass ihr gern ein bisschen anders wärt. Für das ist kein Platz hier. Zumindest kein Sendeplatz. Zumindest kein zweistündiger. Da könnte ja jeder kommen. Es gibt ja auch keine Spezialsendung für Nazis oder Vietnamesen. Also Schluss damit. Wenn ihr wieder mal ein paar mehr seid und in Prozentpunkten abrechenbar, schreibt einfach einen Brief. Dann werden wir wieder etwas Sendezeit für euch akquirieren. Von irgendwas muss ja ein Sender wie unserer schließlich auch leben. Leute, der Intendant wohnt weit weg und seine Kollegen meistens auch und fliegen wird ja auch nicht billiger. Und die schöne neue Technik, die wir für besseres Senden bekommen werden, da könnt ihr dann saubere, cleane Sounds aus aller Welt hören. Aus New York und London und Hamburg und München und Berlin und Frankfurt am Main und New York und London und so weiter. Also schaltet das Radio immer schön ein, bezahlt eure Gebühren und macht bei den Umfragen immer das Kreuz an der richtigen Stelle. Dann können wir vielleicht nochmal miteinander reden, dann wird das vielleicht doch nochmal was. Alles andere ist wurscht und damit ist jetzt Schluss. Nehmt euch mal ein Beispiel an mir. Ich glaube nämlich an die Quoten. Ich weiß eine Menge über Mengen und weiß, dass das der gültige Schlüssel für den Erfolg ist. Und ich weiß, dass das alles stimmt. Und ich weiß, dass 2 mal 2 = 5 ist.
Ich hatte es schon Zeitdokument genannt, Lutz Schramm, seine finalen letzten Worte des Paroktikum Sendungsmachers von 1993. Bei manchen Aussagen denkt man heute vielleicht, naja, das hätte man auch anders formulieren können. Aber eine Sendung, die, das haben wir schon gehört, eine Sonderstellung eingenommen hat, vor allem was Subkultur anging, schon vor 1990. Heiko Hülke noch am Telefon. Ich habe es schon gesagt, bundesweiter Koordinator von Freundeskreisen von DT64, gegen die, die sich gegen diese Schließung, Abschaltung, gegen das Verstummen von DT64 engagiert haben. Heiko, letzte Frage, welche Auswirkungen hatte denn ja nicht nur die Erlebnisse um DT64, sondern vor allem auch das endgültige Aus von DT64 für ja viele Jugendliche, für die Leute um dich, auch für dich?
Es war ein schleichender Prozess, es hat ja über Jahre gedauert, also erst hat der MDR übernommen, noch auf UKW ausgestrahlt, dann ging es auf Mittewelle. Man musste sozusagen entsprechende andere Empfangsgeräte sich besorgen, wenn man so nicht schon hatte. Das Programm änderte sich, weil der Wellenchef Michael Schiwak sagte, auf Mitte Welle muss man ein anderes Programm machen. Dann Mitte 93 wurde das Programm erstens umbenannt, zweitens auf Satellit durch den MDR geschickt. Dann wurde das Programm nochmals verändert in einer Ansprache und in der Anmutung. Also es war ein Wandlungsprozess und man kann es auch so beschreiben, dass die Enge und der Austausch zwischen den Macherinnen und Machern des Programms und den Freundeskreisen immer mehr aufhört. Es kamen neue Leute zum Programm dazu. Leute von den Freundeskreisen verabschiedeten sich, weil eben ihre Sendung nicht mehr zu hören war oder sie das Programm nicht mehr mittragen konnten. Es war letztlich im Nachgang geschrieben eine schleichende Abwicklung dessen, was DT64 war. Und da gab es natürlich zu verschiedensten Zeiten von Nutten Äußerungen, also auch sich vom Programm zu distanzieren oder gegen das Programm zu demonstrieren. Manche sagten, sie waren enttäuscht. Ich habe es dann im Nachgang für mich mal so beschrieben, dass wir auch ein falsches Bild von der Wirklichkeit hatten, von den politischen Möglichkeiten, von den politischen Gestaltungsprozessen. Also die bundesdeutsche Medienwirklichkeit, die ARD-Anstalten, wurden über die DDR hinübergestülpt und dort hatten sich entsprechend die Programme einzupassen. Das haben die auch getan. Die Spielräume der Journalistinnen und Journalisten verengten sich wieder und damit kam es dann auch zu einer Entfernung zwischen den Hörerinnen und Hörern des Programms, des ehemaligen DT4 oder früheren DT64 und des Programms selbst. Aus meiner Sicht ist aber geblieben, dass Leute sich damals für das Programm eingesetzt haben, dass wir erkannt haben, wie bundesdeutsche Politik, wie bundesdeutsche Öffentlichkeit, wie bundesdeutsche Medien funktionieren. Einzelne sind dann im Nachgang in die Politik gegangen. Ich kenne eine Oberbürgermeisterin aus Eisenach, die in den DT64-Freundeskreisen in Thüringen ziemlich stark engagiert war. Andere sind in den Journalismus gegangen, die jetzt bei öffentlich-rechtlichen oder auch anderen Sendern arbeiten und dort immer noch ihre Zeit aus DT64 und für den Einsatz für DT64 im Hintergrund haben. Weitere haben Vereine gegründet, waren da kulturell aktiv. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt, Zeitraum, wurde eine Generation geprägt, die weiß, dass Medien anders funktionieren können, dass Medien einen anderen Anspruch erfüllen können und die auch zumindest die Erfahrung haben, wie man auf die eine oder andere Art und Weise in dieser Bundesrepublik politisch etwas bewegen kann.